Es ist Samstag, der 24. Mai.
Apokalypse, und Filterkaffee. Der Presseclub mit Markus Feldenkirchen.
Das Oval Office im Weißen Haus hat schon viele unwürdige Momente erlebt. Monika Lewinskys Kleid und ihre Memoiren zeugen davon. Donald Trump setzt diese Tradition nun mit Demütigungsorgien ausländischer Gäste fort. Vor ein paar Wochen der ukrainische Präsident. Jetzt wurde der südafrikanische Präsident am Kamin vor laufenden Kameras vorgeführt. Die AfD stellt auch weiter keine Ausschussvorsitzenden im Deutschen Bundestag. Sie hält das für eine Unverschämtheit. Andere halten es für die freie Entscheidung frei gewählter Abgeordneter. Um den Nachwuchs muss sich die AfD offenbar keine Sorgen machen. Immer mehr Jugendliche stehen auf Rechtsextremismus. In dieser Woche wurde eine Terrorzelle aus 14- bis 18-jährigen Nazi-Knirpsen festgenommen. Sie nannten sich die letzte Verteidigungswelle und waren doch nur Nazi-Knirpse. Was von dieser Woche aber wirklich bleibt, ist das zunehmende Entsetzen über das israelische Vorgehen in Gaza, wo nicht nur jede Menge Infrastruktur vernichtet zu sein scheint, sondern auch das Leben unzähliger Menschen. Es herrschen Hunger und Zerstörung. Den 2,1 Millionen Menschen in Gaza fehlt es an fast allem. Seit dem vergangenen Wochenende fährt Israel nun eine weitere Offensive in Gaza, dieses Mal mit dem Ziel, dauerhaft zu bleiben. Wir wollen darüber sprechen, was dort gerade passiert. Wie geht es den Menschen vor Ort in Gaza? Welchen Plan verfolgt die israelische Offensive? Und wie kann die humanitäre Lage verbessert werden? Und wir fragen uns, ist es richtig, dass Deutschland bislang weniger hart auf das israelische Vorgehen reagiert als viele andere Länder? Der Apofika Presseclub mit diesen Gästen. Alan Posener, Journalist und Autor, war in den 70ern Kader des Kommunistischen Studentenverbands und der maoistischen KPDAO und wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, Beamtenbeleidigung, versuchter Gefangenenbefreiung und Sachbeschädigung verurteilt. Halleluja. Weil es zur ganz großen Karriere als Rockmusiker nicht reichte, wurde er später Chefkommentator der Welt, für die er weiter das Weltgeschehen, vor allem die Bereiche jüdische Musik in Deutschland, Antisemitismus, Extremismus, Literatur und Rockmusik einordnet. Ronen Steinke hätte dem jungen Posener den Prozess machen können. Der Sohn jüdischer Eltern hat nämlich Rechtswissenschaft und Kriminologie studiert und im Anschluss unter anderem am Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien gearbeitet. 2011 wurde er mit einer völkerstrafrechtlichen Studie über die politische Funktion von Kriegsverbrechertribunalen seit 1945 promoviert. Deshalb Dr. Ronen Steinke, leitender Redakteur Politik bei der Süddeutschen Zeitung. Und mit dabei ist Isabel Chayani. Sie arbeitet für den WDR und moderiert dort unter anderem den legendären Weltspiegel. Sie war als ARD-Korrespondentin und als Reporterin in allerhand Krisenregionen unterwegs. Auch sie hat Völkerrecht studiert sowie Geschichte und Islamwissenschaften. Und ich schätze sie, aber vor allem für ihren empathischen Blick auf die Welt, der die Menschen immer zuerst sieht. Schön, dass ihr drei heute da seid.
Hi.
Danke für die Einladung.
Danke, ja.
International reagiert man vor allem entsetzt auf die israelischen Pläne, Gaza zu besetzen. In dieser Woche haben die Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Großbritannien und Kanada das israelische Vorgehen als völlig unverhältnismäßige Eskalation kritisiert und eine Warnung ausgesprochen. Sollte Israel die erneute Militäroffensive nicht einstellen und die Beschränkungen der humanitären Hilfe nicht aufheben, werden wir mit weiteren konkreten Maßnahmen reagieren. So die Ansage der drei Staats- und Regierungschefs. Emmanuel Macron und Keir Starmer waren dabei. Als es kürzlich um den Krieg in der Ukraine ging, war da noch ein Dritter im Bunde, nämlich Friedrich Merz, der deutsche Bundeskanzler. Diesmal fehlte er. Und auch als die EU diese Woche mit starker Mehrheit ihr Partnerschaftsabkommen mit Israel angesichts der Lage in Gaza in Frage stellte, war Deutschland nicht dabei und sprach sich gegen eine Überprüfung des Abkommens aus. Warum handelt Deutschland mit Blick auf Israel hier komplett anders als die Mehrheit der westlichen Welt, Rone?
Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Also wir sind in Gesellschaft derzeit mit Ungarn, mit Tschechien, mit Regierungen, die uns in anderer Hinsicht politisch sehr fern sind, in schlechter Gesellschaft. Die Situation in Gaza ist so klar völkerrechtswidrig und so klar entsetzlich, dass es mich vor ein Rätsel stellt, was einen davon abhält, da mal klare Worte zu sprechen.
Immerhin muss man sagen, auch aus der deutschen Regierung gibt es inzwischen andere Töne zum israelischen Vorgehen. In anderen Ländern kippt die Stimmung endgültig. Lass uns zuerst mal darauf schauen, was die Lage entscheidend verändert hat in den vergangenen Wochen. Die Vereinten Nationen haben in dieser Woche eigenen Angaben zufolge erstmals seit Monaten wieder Hilfsgüter nach Gaza bringen können, dort verteilen können. Zuvor hatte Israel fast 3 Monate lang alle Hilfslieferungen für die Bevölkerung blockiert. Isabel, Journalisten können nur sehr eingeschränkt darüber berichten, was vor Ort in Gaza tatsächlich los ist. Aber es gibt natürlich Berichte, die etwa von Hilfsorganisationen vor Ort kommen. Was wissen wir gesichert darüber, wie es den Menschen vor Ort geht?
Also wir haben in dem Programm, für das ich arbeite, WDR4U, mit Menschen Kontakt, die Familie in Gaza haben. Und ich habe über Hilfsorganisationen Kontakt über Menschen, die in Gaza sind. Und ich habe mir die Nachrichten nochmal rausgeschrieben jetzt, damit man sich nochmal genau vorstellen kann, wie die Lage ist. Diese Nachricht ist von Dienstag. Und da schreibt jemand in fließendem Deutsch, denn da sind natürlich Leute, die zum Teil auch in Deutschland studiert haben, dass überall bombardiert wird, dass zum Teil ziellos auf Opfer geschossen wird. Und dann Zitat, es ist schrecklich, wenn du jeden Tag mit dem Bus an der Leichenhalle vorbeifährst und siehst, dass all die Trauernden da stehen und du riechst den Geruch des Todes. Und dann geht's weiter, das Essen ist momentan zu einer richtigen Sorge geworden. Mehl und Brot gibt es nicht mehr. Ich habe noch etwas Reis, schreibt derjenige, der die Nachricht geschickt hat. Nudeln habe ich auch. Und ich habe eine kleine Menge davon mahlen lassen, um etwas Brot für die Kleinen zu haben. Also für ein paar Tage reicht es noch. Das kommt einem vor, wenn man das liest und wenn man es nur auf dem Handy hat, als wäre es wirklich eine Nachricht von einem anderen Planeten, aber nicht von unserer, sozusagen aus unserer Hemisphäre. Das ist schon sehr bitter.
Das ist die eine Seite des Leids, des gravierenden Leids. Ronen, im Gazastreifen sind aber auch noch israelische Geiseln, die die Hamas am 7. Oktober 2023 bei ihrem Überfall verschleppt hat. Wie es ihnen geht, wissen wir nicht. Was weißt du über den Verbleib und den Zustand dieser Geiseln?
Also man schätzt, es sind etwa 24 Menschen noch am Leben unter den Geiseln, die noch nicht zurückgegeben worden sind. Es gibt überhaupt keine Rechtfertigung dafür, dass sie nicht zurückgegeben werden. Die Hamas, die wirklich also eine Plage ist für die armen Palästinenserinnen und Palästinenser im Gazastreifen, hätte es in der Hand und hätte sie einen Funken Menschlichkeit, würde sie es machen, die Geiseln zurückzulassen und sich zu ergeben und zu sagen, wir stehen mit dem Rücken zur Wand, wir haben hier nichts mehr zu gewinnen militärisch. Das einzig Sinnvolle ist, dass wir jetzt noch in Kriegsgefangenschaft gehen und unser eigenes Leben retten. Stattdessen in einem Wahn, in einem Glauben an, was weiß ich, apokalyptisches oder an höhere Ziele, lassen Sie diese Menschen weiterhin, und das sind ja Zivilisten zum großen Teil, in Keller verließen schmoren, Gott weiß wo, und nehmen in Kauf, dass der Krieg dadurch weitergeht.
Es gibt zahlreiche Warnungen von Hilfsorganisationen, etwa der Welthungerhilfe, von Ärzte ohne Grenzen, auch der Diakonie Katastrophenhilfe, dass die wenigen Hilfslieferungen, die jetzt zumindest seit ein paar Tagen wieder über die Grenze kommen, einfach nicht ausreichen. Und Alan, sogar Papst Leo hat sich in dieser Woche eingeschaltet. Die Situation im Gazastreifen ist immer besorgniserregender und qualvoller. Ich erneuere meinen eindringlichen Aufruf, die Einfahrt menschenwürdiger Hilfsgüter zuzulassen und die Feindseligkeiten zu beenden. Deren schrecklicher Preis wird von Kindern, Alten und Kranken bezahlt. Du warst zuletzt hier bei uns im Presseclub, als wir über Papst Franziskus gesprochen haben, der da gerade gestorben war. Wie findest du diese Einlassungen des neuen Papstes?
Naja, es sagt sich doch immer so leicht. Es ist immer dasselbe. Es ist immer diese Krokodilstränen. Ronen hat es doch gesagt. Es gibt eine Seite, die sofort das Leiden beenden könnte, und das ist die Hamas. Und die Hamas macht das nicht, weil die Hamas lieber 5.000, 10.000 tote Palästinenser und Palästinenserinnen hat, als einzugestehen, dass sie Israel nicht von der Landkarte auslöschen kann und die Juden massakrieren kann, die Fortsetzung des Holocaust, die sie vorhaben, dass sie damit nicht durchkommen. Die sind daran schuld, und wer das nicht benennt, er kann der Papst sein, das kann Herr Starmer sein, den ich ansonsten sehr gut finde, das kann Herr Macron sein, wer das nicht sagt, der macht sich schuldig. Und dass die Erklärung der drei Staatschefs, auf die du angespielt hast vorhin, dass die von der Hamas begrüßt wurde, das sagt doch alles. Die Hamas will bis zum letzten Mann kämpfen. Die sind wie Hitler im Bunker und die Leute leiden daran. Und genauso wenig wie die Alliierten im Mai 45 aufhören konnten, kann Israel jetzt aufhören. Nicht aufhören.
Isabel hat dringenden Gesprächsbedarf und danach Ronen.
Ich glaube, dass diese Darstellung seit gestern nicht mehr ganz stimmt. Denn gestern meines Erachtens hat sich die Situation nochmal wirklich verändert, weil der Regierungschef öffentlich die Regierungspolitik benannt hat und er hat gesagt, dass das Ziel ist, Gaza zu zerstören. Und er hat, natürlich ist die Zerstörung der Hamas auch immer das Ziel, aber Netanyahu hat gesagt, wer Gaza verlassen möchte, der könne das tun. Und es ginge jetzt um die Umsetzung des Trump-Plans. Ich glaube, das eine ist, wenn einzelne Regierungsmitglieder das sagen oder wenn das ein Sprecher von den israelischen IDF, von den Israeli Defense Forces sagt. In diesem Fall, glaube ich, ist es nochmal was anderes, wenn der Regierungschef das sagt und man sich mithin natürlich fragen muss, ob tatsächlich die Zerstörung der Hamas immer noch das vorderste Ziel ist oder ob es nicht tatsächlich darum geht, diesen Trump-Plan, wenn man ihn so nennen darf, umzusetzen. Und das bedeutet die Vertreibung der Menschen oder die ethnische Säuberung der Menschen. Und das mit Hamas hätte man, glaube ich, längst erledigen können, wenn man gewollt hätte.
Also ich bin dankbar, dass Isabel Shayani das Vertreibung nennt, weil ich glaube, das ist genau das richtige Wort. Also wir hatten zu Beginn eine Situation, wo Israel angegriffen war. Unzweifelhaft. Und Israel hat das Recht und ich würde auch sagen, die Pflicht, sich, also seine Menschen, zu verteidigen gegen eine Truppe von Dschihadisten, die mit Raketen und mit Kidnappings auf Zivilisten losgehen. Natürlich musste man sich dagegen verteidigen. Und verteidigen bedeutet, den Angreifer kampfunfähig machen. Solange sich gegen den verteidigen, bis der aufhört, einen anzugreifen. Okay. Was aber jetzt die neuen Kriegsziele sind, die Benjamin Netanyahu offiziell ausruft, sind andere. Die Vertreibung von Menschen aus dem Gazastreifen, wir reden von Zivilistinnen und Zivilisten, von allen, alten Kindern allen, ist in keiner Weise mit Verteidigung zu rechtfertigen. Das ist ein neues Kriegsziel, was ein Kriegsverbrechen mit Ansage ist.
Alan, ich bin absolut bei dir, dass man bei all der Debatte niemals vergessen darf, womit es begann, mit dieser irrsinnigen Abschlachterei durch die Hamas und die Bilder, die Berichte, die man hört, haben sich alles zusammenziehen lassen. Und dein Hinweis ist auch richtig, dass die Geiseln längst frei wären, wenn sie von der Hamas nicht erst gekidnappt worden wären und jetzt gefangen gehalten werden. Aber wenn man sieht, dass die Hamas nun mal das macht und sie weiter behält, ist es dann trotzdem klug von Seiten der israelischen Regierung für 2 Millionen Menschen, über 2 Millionen Menschen, quasi das Überlebensnotwendige zurückzuhalten? Man kann ja darüber klagen und das andere trotzdem tun.
Ehrlich gesagt, klug ist eine Vokabel, die ich in einem Kriegs Zustand nicht anwenden würde. Und klug ist auch etwas, was ich in Bezug auf Israel nicht anwenden würde, weil es doch schon völlig egal ist, was Israel macht. Die anderen werden es Israel kritisieren. Israel ist doch, wird doch immer kritisiert, egal was es tut. Und das ist eine solche Doppelmoral. Was haben wir, die Deutschen und übrigens die Briten, Franzosen und der amerikanische Papst und die Amerikaner, gegen IS in Syrien veranstaltet? Wir haben eine Stadt wie Rafah völlig dem Erdboden mit Artillerie gleich platt gemacht. Wir haben 20 Jahre lang Krieg in Afghanistan gegen die Taliban geführt, die uns gar nichts getan haben. Ja, da war Bin Laden gar nicht mehr da. Da waren wir immer noch dabei, Frauen und Kinder in Afghanistan zu töten. Und da sehe ich doch nicht die großen Demonstrationen hier auf der Straße. Es ist nur, wenn Juden die Täter sind, dann gerät die Welt in Aufruhr. Und apropos Trump-Plan und Vertreibung. Jeder, der sich eine Landkarte anguckt und die Nachbarschaft kennt, weiß, natürlich können die Leute aus Gaza gar nicht vertrieben werden. Wohin sollen sie gehen? Und warum? Weil die Leute sie nicht haben wollen. Die Ägypter wollen sie nicht haben, die Jordaner wollen sie nicht haben, die Libanesen wollen sie nicht haben. Und Trump, der den Plan aufgestellt hat, der will sie ganz bestimmt nicht haben. Also sage ich Gemach. Das wird ja nicht passieren. Es ist Kriegsrhetorik und die muss man cum grano salis machen, nicht so tun, als ob Israel in Wirklichkeit daran dächte, den Gazastreifen zu räumen und selbst zu besiedeln. Die haben ja gar nicht die Menschen dafür.
Ich verstehe deine Punkte. Ich würde nur sagen, der Punkt, es wird nur da kritisiert, wo Juden im Spiel sind, sind die anderen.
Da hören wir etwas vom Sudan?
Also
hören wir etwas vom Kongo?
Bei Isabel Shayani weiß ich, dass sie über Krisenherde in der ganzen Welt berichtet und dort, wo es Kritik gibt, auch Kritik äußert.
Ich wäre auch vorsichtig. Ja, es scheint mir auch ein Whataboutism, der also uns schnell davon ablenkt, bei der Frage zu bleiben, ob es berechtigt ist, das zu tun, was die israelische Armee derzeit tut, nämlich zu verhindern, dass Hilfsorganisationen ihre LKWs voll mit Mehl, mit Babynahrung, mit Milch in den Gazastreifen hineinfahren. Was für eine Rechtfertigung gibt es dafür? Und da weiß ich nicht, ob dann irgendwie Geschichten mit Bin Laden vor 20 Jahren in irgendeiner Weise das besser machen. Sie machen es aus meiner Sicht nicht besser. Es ist ganz klar ein Kriegsverbrechen.
Und dazu kommt ja auch, dass immer gesagt wird, Israel ist der einzige demokratisch legitimierte Staat im Nahen Osten, der einzige, der wirklich sozusagen auch ein Rechtsstaat ist. Und wenn man diesen Maßstab anlegt, dann ist es natürlich berechtigt, hier auch zu kritisieren an dieser Stelle. 11 Wochen, das ist kein Versehen, das ist auch kein taktisches Versehen oder sowas, dann, das ist natürlich eine Kriegswaffe. Und wenn man das an dieser Stelle nicht kritisiert, wenn man das nicht kritisiert, dann weiß ich nicht, an welcher Stelle man die Grundsätze des Völkerrechts, des humanitären Völkerrechts hochhalten muss und dieses Land damit konfrontieren würde. Und ob die Menschen jetzt jüdischen Glauben sind oder einen anderen Glauben haben, finde ich bei dieser Art von Verbrechen nachrangig.
Es geht gar nicht um den Glauben. Es geht um das jüdische Volk, was um sein Überleben kämpft. Und wir in Deutschland wissen das besser als alle anderen oder sollten das wissen. Aber jetzt zu diesen Lebensmittellieferungen. Ja. Und also ich habe nachgeguckt, wie oft die BBC eine bevorstehende Hungersnot in Gaza ausgerufen hat. Und es begann schon 2024 und ist seitdem an 20 verschiedenen Terminen und nie ist diese Hungersnot eingetreten. Und auch was wir gerade gehört haben, ist nicht Hungersnot, es ist eine Lebensmittelverknappung. Aber noch einmal, also der Grund, warum sie nicht verteilt werden konnten, war, die Hamas hat diese Lebensmittel unter sich, unter ihre Kontrolle gebracht und hat sie benutzt, um die Leute dort zu erpressen. Und es hat auch Demonstrationen gegen die Hamas gegeben. Massendemonstrationen, die lassen uns hier hungern, die haben alles und wir haben nichts. Ist das jetzt plötzlich vergessen? Das war doch vor kaum 3 Wochen. Vor 20 Jahren in Afghanistan, das war ja vor 4 Jahren, nicht wahr? Aber dies war vor 4 Wochen im Gazastreifen. Und haben wir vergessen, dass die Leute demonstriert haben? Und was ist mit ihnen passiert? Zusammengeschlagen von den Schergen der Hamas und die Tote, die Leiche den Familien ausgeliefert, weil sie protestiert haben gegen dieses verbrecherische Regime. Ihre eigenen Leute behandeln sie so. Aber wir zeigen mit dem Finger auf Israel, was nicht will, dass diese Sachen in die Hand der Hamas kommen und der von Hamas unterwanderten, unter Druck gesetzten sogenannten Hilfsorganisationen wie UNRWA, die mit schuld sind an der jetzigen Lage.
Also ist es richtig, dass so lange keine Lieferungen gekommen sind, Herr Posener, Ihrer Meinung nach?
Es ist richtig, der Hamas diese Sachen nicht auszuliefern. Solange die Hilfsorganisation nicht garantieren konnten, dass es direkt an die Bevölkerung ausgeliefert wurde, solange blieb Israel nichts anderes übrig zu sagen, na dann sorgt doch mal dafür.
Es gibt die zahlreichen Warnungen vor einer Hungersnot. Alan hat gerade bestritten, dass die Lage so dramatisch ist. Isabel, was hörst du?
Also ich habe auch noch weitere Stimmen gehört und da hat jemand geschrieben, wir haben fast kein Essen, clean water unavailable and there is complete power outage. The humanitarian situation is worsening day by day. What we need is safety and the bare essentials to survive. Also das ist das, was ich höre. Ich habe etwas Kontakt zu Leuten, die da gearbeitet haben, die dort waren und ich glaube, dass sich das tatsächlich in diesen letzten Wochen nochmal dramatisch zugespitzt hat seit des Endes der Waffenruhe am 18. März. Und ich finde das schwierig zu argumentieren, einzig zu sagen, wir wollen die Hamas bekämpfen und diese großen Kollateralschäden mit ganz klar einzukalkulieren.
Ich möchte mal sagen, es gibt einen Punkt, den ein Posener gesagt hat, den ich sehr berechtigt finde. Also dieses Weggucken bei Konflikten im Sudan, beispielsweise im Kongo, da ist eine Menge dran. Jemen könnte man auch noch in die Serie aufnehmen. Ja, Jemen ist ein kleines, armes Land in der arabischen Halbinsel, was von Saudi-Arabien, einem sehr großen, sehr reichen Land, in die Steinzeit zurückgebombt worden ist, mit übrigens europäischen Waffen. Ich habe da auch sehr vermisst, dass hierzulande dagegen protestiert wird. Man kann es fortsetzen, Südafrika, was also gegen Israel von internationalen Gerichtshof gezogen ist, in Den Haag und den Vorwurf des Genozids erhoben hat. ist ein Land, was umgekehrt keinerlei Problem damit hat, den sudanesischen Gewaltherrscher Omar al-Bashir, der sehr berechtigt sich auch dem Vorwurf des Genozids ausgesetzt sieht, als Gast willkommen zu heißen. Ob der jetzt mit Haftbefehl aus Den Haag gesucht wird oder nicht, ist denen plötzlich egal in dem Fall. Also es gibt da eine Menge Double Standards, ist völlig unbestritten. Aber soll uns das jetzt hier, wenn wir jetzt heute über Gaza diskutieren, in irgendeiner Weise davon abhalten, die Dinge beim Namen zu nennen? Das halte ich für falsch und das halte ich für ein Ausweichen.
Also wir machen ja auch genau das und wir blicken auf die vergangenen Tage zurück. Also es gibt doch zumindest im begrenzten Umfang jetzt wieder Hilfslieferungen. Sie sind zwar nur begrenzt, aber selbst dafür hat Benjamin Netanyahu Kritik bekommen von seinem ultrarechten Koalitionspartner. Deswegen hat sich Netanyahu bemüht, seine Entscheidung zu begründen. Ich glaube, darauf spieltest du auch eben an. Isabel, der Krieg im Gazastreifen verlaufe im Grunde nach Plan, führte Netanyahu aus, bis nun ein Problem aufgetreten sei. Pro-israelische Senatoren aus den Vereinigten Staaten sagten zu ihm: Wir geben dir jede erdenkliche Hilfe, um den Sieg zu vollenden. Waffen, Unterstützung für deine Bemühungen, die Hamas auszulöschen und Verteidigung im Sicherheitsrat. Nur eines dürfe es nicht geben. Bilder einer massenhaften Hungersnot. In diesem Fall können wir dich, Netanyahu, nicht mehr unterstützen, zitierte Netanyahu selbst die amerikanischen Verbündeten. Dann sagte er noch in die Kamera, und deshalb müssen wir das Problem irgendwie lösen, um den Sieg zu erringen. So, da hat er quasi selber offengelegt.
Eiskalt kann man sein, dass das die Begründung dafür ist, Kindern Essen zu geben. Man möchte nicht die Verbündeten verschrecken. Wahnsinn, oder?
Das zeigt aber auch, neben aller Eiseskälte, man könnte vielleicht auch sagen Zynismus, dass internationaler Druck wirkt, oder?
Also ich glaube schon, ich habe mir nochmal die Rede angehört von Netanyahu gestern, wie er auf England, Kanada und Frankreich reagiert hat. Und das war schon sehr scharf. Ich glaube, er hat sowas gesagt wie sinngemäß, ihr seid auf der falschen Seite der Gerechtigkeit und ihr habt noch nicht verstanden wirklich, worum es hier geht. Ich glaube schon, dass er sehr genau mitgekriegt hat, welche drei Länder sich da sehr explizit gegen das militärische Vorgehen der Israelis hingestellt haben. Das ist überhaupt nicht an denen vorbeigegangen. Das fand ich bemerkenswert.
Mhm. Auch die EU, Ellen, hat ja versucht, Druck aufzubauen. Teile der EU wollen dieses Partnerschaftsabkommen zwischen Europa und Israel in Frage stellen. Siehst du da einen grundsätzlichen Stimmungswandel europäischer Art mit Blick auf Israel?
Nee, ich sehe keine grundsätzliche Stimmungswandel. So sind die Europäer, so sind die Spanier die ganze Zeit drauf, wenn man überlebt. Also Frankreich hat eine ganz schlechte Geschichte, wenn man seine Beziehung zu Israel sich anguckt. Die regierende Labour Party in Großbritannien hat einen Corbynistenflügel, das besteht aus Antisemiten, und dem muss da mal etwas
Corbyn
geben.
Der frühere
Chef dieser Partei, die haben ein Problem, und es gibt überhaupt ein großes Antisemitismusproblem in Großbritannien seit jeher in der Labour Party und durch die ein Teil der Zuwanderer aus Pakistan zum Beispiel erst recht. Also kurz und gut, da hat sich nicht groß was verändert. Diese Leute kämpfen alle um ihr politisches Überleben, und da macht's doch Sinn, auf Israel einzudreschen. Ist doch klar.
Immerhin, gegen diese Überprüfung des Assoziierungsabkommens stimmten 9 Mitgliedsländer der Europäischen Union, darunter Deutschland, Italien, aber auch das Ungarn Viktor Orbáns. Stört dich das?
Ja, mich stört sehr, dass die Rechten, ob das Herr Trump ist mit seinem Angriff auf Harvard, ob das und überhaupt auf die akademische Welt in den USA, ob es Herr Orbán ist, der Netanyahu demonstrativ empfängt, ob es die Tschechen sind, ob es die AfD ist hier in Deutschland.
Meloni.
Es ist ungeheuerlich, dass diese Rechten sozusagen Israel benutzen, um davon abzulenken, was das für Leute sind. Und für alle Israel-Freunde, wir finden uns in einer Zwickmühle. Auf der einen Seite werden wir in Stich gelassen von den Linken und von den Linksliberalen, und auf der anderen Seite möchten wir nicht sozusagen dieselben Rechtsverbündeten haben, mit denen auch Netanyahu sozusagen arbeiten muss. Aber nur die Tatsache, dass Orbán und andere sehr unangenehme Leute auf der Seite Israels sind, heißt doch nicht, dass Israel Unrecht hat.
Isabel.
Ich glaube, dass das ein bisschen zu eindimensional ist, wenn man das in die Rechts-Links-Schemata einbaut. Ich glaube schon, dass es bemerkenswert ist, dass die britische Regierung den israelischen Botschafter einberufen hat. Ich glaube durchaus, dass es bemerkenswert ist, dass die Gespräche über Handelsabkommen ausgesetzt werden. Und ich glaube, dass es uns auch zum Nachdenken bringen sollte, wie die Briten an dieser Stelle reagieren, auch wie berichtet wird im Übrigen. Ich habe gestern Abend lange mit meiner Kollegin Annette Dittert in London darüber gesprochen und die hat gesagt, wenn ich sehe, wie ihr da drauf schaut, komme ich überhaupt nicht mehr hinterher. Hier versucht man zumindest zu berichten, was ist. Also und ich finde, dass uns das zu denken geben könnte in Deutschland, wo wir ja eigentlich jetzt eher ein paar Monate der Sprachlosigkeit fast hinter uns haben, weil man nicht wirklich wusste, wie spricht man das an. Ein Wort noch eben zu Gaza, weil Sie haben natürlich recht, wenn man das nicht zu schwarz-weiß darstellen darf. Es ist in on the ground sicherlich viel grauer und natürlich hat die Hamas maximal Dreck am Stecken und sicherlich werden da auch Lebensmittellieferungen geplündert und sicherlich wird da auch wieder Geld draus gemacht. Aber was erwartet man anders in so einer Situation? Da wird es kein lupenreines Schwarz und Weiß geben. Ich wollte das nur noch mal anbringen, nicht, dass der Eindruck entsteht, ich wäre hier sozusagen blind auf der einen Seite. Mir ist klar, dass in so einer Krisensituation man da nicht mehr alles unter Kontrolle haben wird und ein Verein wie die Hamas schon mal gar nicht.
Also zu dem, was du davor gesagt hast, ich erlebe zumindest in dieser Runde keine Sprachlosigkeit, auch nicht, dass nicht auf alles, was problematisch ist, auf beiden Seiten hingewiesen wird. Nochmal zu diesem Punkt, dass die Hamas offenbar zumindest in der Vergangenheit Hilfslieferungen quasi abgezwackt hat und es nicht denen zur Verfügung gestellt hat, für die sie gedacht sind. Erstens, hast du ähnliche Informationen, Ronen? Und zweitens, kann das dann nicht auch das Verhalten der israelischen Regierung beeinflussen?
Also solche Berichte gibt es schon ganz lange und man kann es auch ausweiten. Auch Baustoffe sind ja geliefert worden, damit da Straßen oder Schulen gebaut werden. Und dann wurden daraus aber Tunnel, also für die Verstecke der Hamas gebaut oder sogar Waffen. Also die Rohre, aus denen die Raketen auf Israel abgeschossen werden, die wurden eigentlich für Wasser, als Wasserrohre dorthin geliefert von wohlmeinenden humanitären Spendern. Also solche Berichte gibt es zuhauf. Und ich glaube sofort, dass die Hamas alles tut, um da irgendwie die Hand drauf zu haben, wenn da Hilfsgüter verteilt werden. Und trotzdem kann das ein Grund sein, zu sagen, das israelische Militär hat ein Recht, sich dazwischen zu stellen. Und das ist ja das Einzige, was wir uns fragen. Keiner verlangt ja, dass Israel da Essen auf Rädern liefert. Das ist ja nicht das, was irgendjemand fordert. Sondern es gibt eine Menge humanitäre Organisationen, UN und andere, die stehen Schlange, Spender, die möchten Geschenke bringen an die notleidende Bevölkerung und Israel stellt sich dazwischen. Kann es irgendein Recht dafür geben, dass Israel da steht? Müssen sie nicht zur Seite gehen und Leute durchlassen? Und dieses hypothetische, ja wenn, dann könnte das in die falschen Hände geraten. Nicht 100% von dem Milchpulver kommt dann an die Leute, die es brauchen. Vielleicht wird da was abgezwackt. Also angesichts des Leids, um das es da geht, kann das kein Argument sein.
Seit dem 17. Mai läuft eine israelische Großoffensive in Gaza. Dadurch ist laut Angaben zumindest der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde seit dem Wochenende hunderte Palästinenser getötet worden. Zudem hat das israelische Militär am Dienstag eine weitere Anordnung zur Vertreibung erlassen. Ihr habt das Wort eben schon genannt. Insgesamt sind laut den Vereinten Nationen nun etwa 80% des Gazastreifens entweder von Vertreibungsanordnungen betroffen oder liegen in von Israel militarisierten Zonen. Ronen, warum kämpft das israelische Militär immer noch im Gazastreifen? Was soll dadurch jetzt noch erreicht werden?
Also man kann eine wohlwollende und eine weniger wohlwollende Deutung vornehmen. Die wohlwollende Deutung ist, naja, es ist immer noch ein anhaltender Angriff. Die Hamas hat da nicht aufgehört. Wir haben es ja vorhin gesagt, sie haben nicht die Geiseln freigelassen. Sie haben auch nie aufgehört, Israel zu beschießen und zu bekämpfen. Insofern ist die wohlwollende Deutung, Israel setzt seinen Verteidigungskampf fort und überzieht. Und wenn man jetzt ganz wohlwollend sein will, auch dieses Überziehen, die dient dazu, in der Region wieder Abschreckungspotenzial zurückzuerlangen. Was Israel verloren hat, der 7. Oktober war eine Blamage für alle Länder rundherum, also für alle Milizen, Houthi und so weiter, war das der Beweis, guck mal, so leicht ist es, Israel zu attackieren. Israel sah sich dann in der notwendig, sozusagen sah es als notwendig an, jetzt wieder Angst Leuten einzuflößen. Aber wenn man es etwas anders und vielleicht weniger augenzudrückerisch betrachtet, es geht jetzt darum, Ziele zu verwirklichen, die Netanyahu lange nicht, aber andere in seinem Kabinett schon lange offen aussprechen. Und das sind Ziele der Vertreibung, das sind Ziele, die Palästinenser sollen da weg. Wir wollen das Land für uns haben. Dafür kann es keine Rechtfertigung geben. Das ist ein Verbrechen und das ist in keiner Weise irgendwie zu rechtfertigen.
Es gibt auch die Deutung, Alan, dass Netanjahu unter Druck steht vom eigenen Koalitionspartner, den Rechtsextremen, die ganz klar gesagt haben, wir können diese Operation nicht beenden, wir dürfen den Krieg nicht aufführen. Und der Vorwurf lautet, dass er quasi deshalb zustimmt, diese Operation jetzt weiterlaufen zu lassen, in diesen Tagen auch auszuweiten, um im Amt zu bleiben.
Also eins muss man sagen, wenn Netanjahu sagt, alles läuft nach Plan, dann ist das Quatsch. Im Krieg läuft nie etwas ganz nach Plan und dieser Krieg läuft schon gar nicht nach Plan. Auf der anderen Seite muss man sich nicht wundern, ein Kampf gegen Terroristen in einem städtischen Gebiet ist mit hohen Verlusten unter der Zivilbevölkerung A immer verbunden und B ist es sehr schwer, die Leute tatsächlich auch zu treffen, um die es geht. Das heißt, natürlich ist es da ein Chaos, es sind die militärischen Ziele nicht alle erreicht und so weiter. Und wenn es nach Plan gegangen wäre, gäbe es die Hamas nicht mehr, aber die gibt es noch. Und solange es sie gibt, das weiß ich als Maoist, Ex-Maoist, solange die es nur sozusagen 5 Guerillakriege gibt, solange die nicht sich ergeben haben, solange haben die gewonnen. Das ist die Theorie des Guerillakriegs von Mao Zedong, was die Hamas ziemlich genau hier verfolgt.
Aber sind wir nicht ein bisschen weiter als zu Maos Zeiten?
Naja, das ist ja noch ergänzt durch scheinislamische Ideologien und so weiter. Aber im Wesentlichen geht es darum, dass sie überleben. Solange es die noch gibt, solange sie noch einen Teil des Territoriums kontrollieren, haben sie in ihren Augen und nicht nur in ihren Augen, sondern wirklich auch gewonnen.
Und was sagst du? Ich meine, du siehst auch die Bilder. Es gibt keine Infrastruktur mehr in Gaza. Über den Hunger haben wir gesprochen. Ist es für dich quasi, sollten es nur noch 5 Halunken von der Hamas sein, ist es für dich wert, diesen Zustand, der für 2 Millionen Menschen entsetzlich ist, aufrechtzuerhalten?
Solange Hitler in seinem Bunker saß, war ich dafür, dass die Rote Armee gegen Berlin anrannte. Und die haben ja Berlin auch in Schutt und Asche gelegt. Und wir feiern den Tag der Befreiung zu Recht. Irgendwann einmal, und wenn es in 60 oder 100 Jahren, werden auch die Araber im Gazastreifen den Tag der Befreiung feiern. Und das, so wie die Leute im Libanon die Befreiung von der Hisbollah, die bewerkstelligt worden ist von Israel, jetzt feiern. Überall sagen die, Gott sei Dank oder Allah sei Dank, zum Teil sind sie Christen, sagen sie, Gott sei Dank, haben die Israelis die Hisbollah ausgeschaltet. Das wird auch hier sein. Aber wer erwartet, dass es innerhalb von Wochen oder Monaten geschieht, der kennt nichts von Krieg.
Ich glaube, Allah heißt einfach Gott auf Arabisch. Also,
ja, ich weiß schon, aber...
Also ich sehe es ja auch so, dass der Tag, an dem die Hamas aufhört, die Menschen in Gaza zu unterdrücken, ein Tag der Befreiung wäre. Ich muss sagen, Vergleiche mit Hitler und mit der Nazizeit eigentlich nie wirklich hilfreich, außer um Komplexitäten in der Gegenwart zu verwischen und so eine Schablone drüber zu legen, wo es irgendwie ganz klar schwarz-weiß ist. Also so wie der Kampf Hitlers gegen die Alliierten. Die Frage, Alan, die du zu Recht aufmachst, ist, wohin führt das alles? Ja, okay, es stimmt völlig. Aus der Sicht von einer Guerillatruppe, die einen asymmetrischen Krieg führt, gewinnt sie immer, solange sie noch ein paar Leute hat. Und es ist praktisch unmöglich, sie zu besiegen. Aber das muss uns auch gerade als dann ins Nachdenken bringen, was es dann bringt, ewig weiterzukämpfen gegen die. Du wirst nie das Kriegsziel erreichen, dass es keine Hamas-Leute mehr gibt.
Doch.
Nein, das geht nicht. Die wachsen nach, das ist eine Ideologie. Und dann heißen die vielleicht anders, aber du hast dann trotzdem noch... Also du musst irgendwann selber sagen, jetzt höre ich auf.
Also ich habe meine Kindheit in Kuala Lumpur verbracht und dort gab es eine Guerilla-Organisation, die gegen die Briten gekämpft hat, von Kommunisten, Maoisten, und die Briten haben sie besiegt. Ja, die haben die Waffen niedergelegt, sind ins Exil gegangen, haben aufgehört gegen die Föderation Malaya, aus der Malaysia wurde, gekämpft. Und es hat auch andere Beispiele dafür gegeben. Man kann Guerilla-Organisationen besiegen. Der IS wurde mit äußerster Brutalität von den westlichen Mächten besiegt. Deshalb ist es durchaus möglich.
Isabel hatte dringenden Redebedarf.
Ja, ich muss mal aus Köln versuchen, da reinzukommen in Berlin. Ich glaube, dass diese Art von Eskalation nicht zu Frieden führen wird, sondern sie wird ganz klar zu weiterer Radikalisierung führen. Das sieht man in den letzten Jahren. Man sieht die Entwicklung, die es zwischen Israel und Palästina gegeben hat. Du hast eben gesagt, ich habe aus Kriegs- und Krisengebieten berichtet. Ich war jetzt ein paar Mal für längere Zeit in der Ukraine. Und ich kann einfach nur beobachten, was durch Krieg passiert. Während wir uns das sozusagen etwas abstrakter von außen angucken, sieht man natürlich, dass Menschen, die da leben müssen, erstens in eine kollektive Depression sozusagen verfallen, in einem Überlebensmodus. Aber natürlich wird dadurch keine Nächstenliebe geweckt, sondern das Gegenteil ist der Fall. Warum sollte es in diesem Fall anders sein? Das ist ja theoretisch, finde ich, dieses, wie viel muss man zerstören, um am Ende dies oder das zu haben. Wir wissen doch aus deutscher Geschichte, wie lange, wie viele Generationen es dauert, um so ein Trauma am Ende abzubauen wieder, um wieder halbwegs aufeinander zugehen zu können. Und diese militärische Rechnung ist meines Erachtens zu kurz gesprungen, weil sie völlig außer Acht lässt, was eigentlich danach kommt. Was eigentlich die Kinder und Jugendlichen mit diesen 16.000, die da jetzt bis dato angeblich getötet worden sind, was da an Erbe übrig bleibt. Wie soll das gehen? Also wie soll die Zukunft da aussehen?
Alan, bevor du reagierst, will ich noch ein Zitat des israelischen Finanzministers Smotrich mit einfügen, der kürzlich eine vollständige Zerstörung des Gazastreifens und Vertreibung der Einwohner in Aussicht gestellt hat. Er sprach auf einer Siedlerkonferenz im Westjordanland, antwortete auf die Frage, wie für ihn ein Sieg in Gaza aussehe, Gaza total zerstört. Ist das die Rhetorik, hinter der du dich versammeln kannst?
Nein, aber niemand unterstellt mir hoffentlich, dass ich Smotrich, der so radikal ist, dass die IDF ihn nicht hat dienen lassen, dass der in irgendeiner Weise für die Mehrheit der Israelis oder für die Mehrheit der Freunde Israels, außerhalb Israels spricht. Das ist natürlich fürchterlich, ja. Und das, also, das ist doch klar, dass ich nicht dafür bin. Aber zu sagen, man kann den Krieg nicht führen, weil er Hass generiert. 4 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat Deutschland in Schutt und Asche gelegt.
Nee, das habe ich nicht gesagt. Entschuldigung, ich habe gesagt, wie lange soll man das machen?
4 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs gab es 2 deutsche Staaten, wenigstens ein deutscher Staat, war befreundet mit den ehemaligen Siegern im Westen. Natürlich gab es große Ressentiments und so weiter, aber wir haben eine gute demokratische Entwicklung genommen. Ich könnte mir vorstellen, dass es 5 Jahre nach Ende des Gazakrieges auch zu einem Staat, welcher Art auch immer, in Gaza kommt, der palästinensisch ist. Aber zu denken, dass man sozusagen unmittelbar nach Ende der Kampfhandlungen, dass Israel sich zurückzieht, das haben die Alliierten in Deutschland doch auch nicht gemacht. Wir wissen doch, wie es aussieht. Man muss doch erstmal dafür sorgen, dass Ruhe ist, dass die Reste der in diesem Fall Islamisten, damals der Nazis, ausgerottet ist und nicht wieder hochkommt. Und dann kann man die Staatsgewalt an die übergeben. Aber da, wenn man das diese einfache Wahrheit ausspricht, ist man plötzlich irgendwie ein Radikaler.
Ronan, wenn man nicht auf die Strategie setzt, den allerletzten Hamas-Kämpfer auch noch irgendwie in seinem Verschlag, meistens in der Nähe von zivilen Einrichtungen, wo sie sich befinden, den aufspürt und unschädlich macht, wie könnte sonst eine Lösung aussehen?
Nicht sauber. Es ist keine zufriedenstellende Lösung, aber es ist auch keine im Angebot. Also es stellt sich keine einfache Möglichkeit. Ja, die Kriegsziele jetzt mit Gewalt, die verbleibenden Geiseln rauszuholen, die Kriegsziele, die Hamas dazu zu bewegen, einzulenken, aufzuhören zu kämpfen, sind nicht erreichbar mit den Mitteln, die man jetzt angewendet hat die letzten Monate. Weitgehend hat man die Hamas jetzt in die Enge getrieben, weitgehend hat man sie dazu gebracht, also hat man sie dezimiert. Aber wenn man jetzt weiter bombardiert, man erreicht nichts Gutes damit. Ich sage jetzt Mann, ich meine damit natürlich die israelische Armee. Die israelische Armee wird nichts Gutes mehr damit stiften. Wenn man sich mal überlegt, was da, ihr habt ja gerade die Zahlen genannt, wie viele Jugendliche, wie viele Kinder umgekommen sind, was da für Menschen in Zukunft leben werden, wie viele Waisen. Also man muss ja da nicht irgendwie indoktriniert sein, man muss ja da kein Opfer von Brainwashing sein als Palästinenser. Wie soll man da in Zukunft auf Israel blicken? Wie soll da was Gutes draus werden, jemals?
Isabel, du nickst. Hast du eventuell eine Lösung im Angebot?
Ich will einmal auf den Ronen eingehen. Ich habe heute bei Haaretz einen Kommentar gesehen, der den Titel trug, es ist schwierig, Kinder in einem Land aufwachsen zu haben, wo es normal wird, andere Kinder zu töten. Das ist natürlich wahnsinnig bitter. Ob ich eine Lösung habe, wie das weitergehen kann? Also ich glaube auf jeden Fall, dass Israel an dieser Stelle seine Kampfhandlungen reduzieren muss, dass sie auf gar keinen Fall planen dürfen, Menschen zu Hunderttausenden zu vertreiben. Wir sind Alan Posner, wir leben 2025 und Logiken aus dem Zweiten Weltkrieg kann man natürlich aus der Kriegsgeschichte, aus den Analogien kann man natürlich ziehen. Aber wir haben mittlerweile ein paar Jahrzehnte später und wir haben Instrumente wie die UNO, wir haben Instrumente wie, keine Ahnung, ob die eigentlich funktionieren oder nicht, Arabische Liga, meinetwegen auch der Papst, aber es gibt doch Instrumente eines zivilen, einer zivilisierten Welt, die man hier einschalten muss, damit weniger Menschen sterben und leiden und damit da nicht Kinder als Krüppel rumlaufen.
Alan schüttelt den Kopf.
Naja, wir haben erstens gesehen, wie die UN in Gaza total versagt hat und zum Instrument faktisch unterwandert wurde von der Hamas. Mitarbeiter der sogenannten Hilfsorganisation haben sogar mitgemacht bei den Massakern.
War allerdings auch eine riesige Organisation.
Ja, eine riesige Organisation, die nur dazu beigetragen hat, die armen Menschen in Gaza einen Zustand der Abhängigkeit von der Hamas und von Hilfe zu halten. Zum Beispiel dafür, dass Frauen dafür bezahlt wurden, Kinder zu bekommen. Also, dass die absolut nichts zu tun haben dürfen mit dem Wiederaufbau in Gaza, das dürfte doch hoffentlich klar sein.
Werbung.
Unser heutiger Werbepartner ist Clark. Wir müssen über Berufsunfähigkeit sprechen. Also nicht die ich habe, weswegen Markus Feldenkirchen gesagt hat, den Presseclub, den lass mich aber besser schon mal ganz alleine hosten, das kriegst du wirklich nicht hin, du bist einfach unfähig. Nein, wir müssen über die Berufsunfähigkeitsversicherung reden, denn schnell hat es einen. Ne, du, was weiß ich, du fährst jetzt im Frühling mit dem Fahrrad durch die Gegend, du siehst einen Bordstein nicht richtig, patsch, da war's das auch schon. Dann ist erstmal Ende mit Beruf. Und wenn du dann nicht versichert bist, dann hast du ein massives Problem. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist wichtig. Sie kann dein Leben absichern in einer Zeit, in der du nicht in der Lage bist, deinen Beruf auszuüben. Und wer hilft dir dann? In diesem Falle hilft dir Clark. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung, also die BU, die gilt bei VerbraucherschützerInnen und VersicherungsexpertInnen als sehr, sehr wichtig. Denn die Wahrscheinlichkeit ist hoch, im Laufe des Lebens mindestens einmal berufsunfähig zu werden. Die BU sorgt für einen zuverlässigen Schutz für die finanzielle Absicherung. Und falls euch das noch nicht überzeugt hat, dann gibt es noch andere wichtige Argumente für die Berufsunfähigkeitsversicherung. Denn Selbstständige sind ja meist nicht gesetzlich abgesichert. Das gilt dann halt eben auch zum Beispiel für mich. Und ich als Selbstständiger habe natürlich eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Denn nochmal, die Gründe, warum man plötzlich seinen Beruf nicht mehr ausüben kann und wenn es nur temporär ist, die sind vielfältig und sie lauern oft schon hinter der nächsten Ecke und da fühle ich mich bedeutend wohler, wenn ich so eine Versicherung habe. Bei Clark findet ihr alles rund um das Thema Versicherung, also Verträge, Beratung, Übersicht in der Clark-App, denn Clark ist ein digitaler Versicherungsmanager. Die kostenlose App verleiht dir den Überblick über deine Verträge und unterstützt dich bei allen Versicherungsfragen, so halt eben auch bei der Berufsunfähigkeitsversicherung. Also lass dich zur Berufsunfähigkeitsversicherung von den ExpertInnen bei Clark beraten, um abgesichert zu sein. Und extra für die ZuhörerInnen gibt es Folgendes. Clark spendiert allen PodcasthörerInnen 30 Euro Shoppingguthaben. Einfach die Clark-App runterladen, bei der Registrierung den Gutscheincode Markus, alles groß geschrieben, mit K, M-A-R-K-U-S. Und wenn du zwei deiner bestehenden Versicherungen in der Clark-App hochlädst, gibt es 30 Euro Shopping-Guthaben für Brands wie beispielsweise Apple, Zalando oder Ikea. Also probiert die Clark-App doch selbst einmal aus. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der jetzigen Ausgabe.
Wir haben schon am Anfang über die verschiedenen Reaktionen auf die Situation in Gaza gehört, dass etwa die Briten und Franzosen Freihandelsgespräche mit Israel aussetzen wollen. Auch in der EU bröckelt die Unterstützung. Wer allerdings bisher eher verhalten reagiert, maximal mit Worten, ist die deutsche Bundesregierung. Ich persönlich, sage ich jetzt auch, verstehe, dass Deutschland befangener auf Israel blickt und nicht dieselbe Rhetorik und auch nicht dieselben Maßnahmen sofort wählt. Es ist etwas sehr Besonderes, dass diese beiden Länder, Deutschland und Israel, eng und freundschaftlich verbunden waren, all die Zeit, vielleicht immer noch sind. Immerhin ist Deutschland das Land, in dem der millionenfache Mord an den Juden begangen wurde. das Menschheitsverbrechen schlechthin. Und Israel ist der einzige jüdische Staat der Welt und auch eine Folge dieses deutschen Jahrhundertsverbrechens. Wir hören mal kurz etwas, was Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dieser Tage in Israel gesagt hat.
Vor genau 60 Jahren, am 12. Mai 1965, haben Israel und Deutschland diplomatische Beziehungen aufgenommen. Für uns Deutsche war das ein Geschenk, dass wir nach den Verheerungen des Zweiten Weltkriegs und des Zivilisationsbruchs der Shoah nicht erwarten durften. Niemals hätten wir danach auf die heute bestehende Freundschaft zwischen Deutschland und Israel auch nur hoffen können.
Das war das Eingehen auf die historische Dimension dieses Verhältnisses und dann hat er noch das gesagt.
Die Blockade für Hilfsgüter muss aufgehoben werden, humanitäre Hilfsgüter, medizinische Hilfsgüter, nicht irgendwann, sondern jetzt.
Das sagen inzwischen viele deutsche Spitzenpolitiker, aber eben auch nicht mehr. Ronen, hast du Verständnis für diese Gehemmtheit, diese Zurückhaltung deutscher Spitzenpolitiker?
Ja, zu einem gewissen Grad schon. Also ich knüpfe an das an, was du gesagt hast. Der Grund, weswegen so viele Menschen Zuflucht gesucht haben in dem, was dann später der Staat Israel wurde 1948, der ist in Europa gesetzt worden. Ja, in Deutschland durch deutsche Verbrechen, aber auch zuvor schon durch Pogrome im Zarenreich. Ja, es sind ja auch schon vor 1948 viele Menschen geflüchtet und haben sich im damaligen britischen Mandatsgebiet Palästina ihr Leben gerettet. Also das ist eine Verantwortung, die Deutschland sehr stark trägt, auch andere. Und ich möchte aber auch ergänzen, die Hälfte der heutigen israelischen Bevölkerung stammt nicht von deutschen oder osteuropäischen Juden ab. Das sind Menschen, die aus orientalischen Ländern, sei es Marokko, sei es Tunesien, sei es Iran, geflüchtet sind nach 1948. Das ist ein Land, wir betrachten es oft als eine Erfüllung eines Traumes für Juden, dass sie da ihr eigenes Land. Aber man kann es auch viel unromantischer sagen, es ist ein Fluchtort. Das größte Flüchtlingslager des Nahen Ostens. Nur eins, was sich selber da ein bisschen positiver entwirft, im Gegensatz zu den palästinensischen Flüchtlingslagern in Libanon beispielsweise, wo man nach 50, 60 Jahren immer noch sich als Flüchtlingslager selber begreift. Das ist ein Ort, wo Menschen nicht freiwillig hingegangen sind, sondern flüchten mussten. Und deswegen diese historische Verantwortung, die in Deutschland hat, würde ich gerne ausweiten. Also auch auf die arabischen Länder ringsherum, die nämlich heute so tun, als ob sie gar nicht wüssten, wieso denn da plötzlich diese Siedler, diese angeblichen in Israel auftauchen. Wo kommen die denn auf einmal her? Die sollen dahin gehen, wo sie herkommen. Diese Länder, wo sie herkommen, das ist unter anderem Ägypten, wo es früher 150.000 Juden gab, bis die alle rausgeschmissen wurden mit Gewalt. Ja, Ende der 40er Jahre. Oder Tunesien oder Marokko oder Iran.
Mhm. Isabel, du wolltest ergänzen, sorry.
Ich wollte nur ergänzen, dass interessanterweise ein Teil meiner Familie zu diesen iranischen Juden gehört, die tatsächlich in den 60er Jahren dann nach Israel emigriert sind. Das wollte ich nur sagen.
Das sehr besondere Verhältnis zwischen Deutschland und Israel nach dem Krieg haben Persönlichkeiten wie Konrad Adenauer geprägt, aber ganz stark auch Angela Merkel, die 2008 bei einer Rede im israelischen Parlament das Folgende sagte.
Diese historische Verantwortung Deutschlands ist Teil der Staatsräson meines Landes. Das heißt, die Sicherheit Israels ist für mich als deutsche Bundeskanzlerin niemals verhandelbar.
Was bedeutet diese Staatsräson in der heutigen Zeit?
Also, das ist eine politische Doktrin, das ist nicht irgendwo festgeschrieben, das ist kein Gesetz oder kein Verfassungsprinzip, es ist ein Vorsatz. Wir wollen Israel zur Seite stehen, wenn Israel bedroht ist, damit nicht die Menschen, die dort Zuflucht gesucht haben, weiter verscheucht werden. So, mehr ist es aber nicht. Es ist nicht, dass Deutschland sich verbietet, selber zu kritisieren, wenn Siedlungen gebaut werden illegalerweise, wenn Palästinenser unterdrückt werden. All das hat sich Deutschland selber nicht verboten, hat auch Deutschland weiter praktiziert. Angela Merkel hat auch Siedlungsbau kritisiert.
Ja, aber in der aktuellen Lage erkennen wir ja, dass die deutsche Kritik zumindest gedämpfter ist im Vergleich zu anderen Staaten. Gibt es dann vielleicht doch eine Komponente an der Staatsräson, die deutsche Politiker anders reden lässt als andere?
Also ich zögere deswegen, weil es manchmal ja so ein Bild gemalt wird, als würde Deutschland bedingungslos an Israels Seite stehen, als sei das der Inhalt von Staatsräson. Und da möchte ich einfach ein bisschen differenzieren. Also das ist nie der Fall gewesen. Unter Angela Merkel gab es einen Bundesaußenminister, Sigmar Gabriel, der zum Beispiel 2017 nach Israel gereist ist und der so sehr darauf Wert gelegt hat, sich mit israelischen NGOs zu treffen, die also die israelische Besatzungspolitik zu Recht kritisieren, dass es ihm wurscht war, als dann der israelische Premier empört meinte, also wenn du dich mit diesen linken Spinnern triffst, dann möchte ich dich nicht empfangen. Dann hat Sigmar Gabriel gesagt, okay, dann komme ich halt, dann werde ich halt nicht empfangen. Also das heißt, so viel Distanz war da schon immer. Und zuletzt noch 2023 war im Sommer das große Thema in Israel die sogenannte Justizreform. Also Benjamin Netanyahu, der die dritte Gewalt im Staat, die unabhängige Justiz mit seinem sozusagen unter Kontrolle bringen
möchte. Gab es dann große Proteste aus der israelischen
Bevölkerung? Unser deutscher Botschafter Steffen Seibert saß im Publikum im Gerichtssaal, als sich das Verfassungsgericht Israels verteidigte und hat sozusagen Partei ergriffen in einem Innenpolitik und hat einen riesen Empörungssturm der israelischen Regierung auf sich gezogen. Also ich will nur sagen, es gibt sehr, sehr viele Beispiele dafür, dass man keineswegs im Gleichschritt gegangen ist mit der israelischen Regierung. Staatsräson hin oder her.
Wie hilfreich ist so ein Begriff Staatsräson, Alan, der gar nicht klar definiert ist?
Ich finde es gar nicht hilfreich aus dem Grund, weil wenn man sagt, und du hast es gesagt, Ronen, du hast es gesagt, Markus, das war ein Menschheitsverbrechen, dann war es ein Verbrechen, das alle Menschen angeht. Das heißt, und wenn gesagt wird, Israel ist der Zufluchtsort, der Notanker für Juden in aller Welt und aus aller Welt, dann geht das Menschen in aller Welt und aus aller Welt etwas an, dass dieser Staat da ist. Und wenn wir von Völkerrecht reden, und dann reden wir davon, dass ein Mitglied der Vereinten Nationen, nämlich Israel, geschaffen durch Fiat, durch Beschluss der Vereinten Nationen, von einer ganzen Reihe von anderen Mitgliedern der Vereinten Nationen nicht einmal anerkannt wird. Das heißt, nicht einmal anerkannt wird, dass dieses Land das Recht hat, in sicheren Grenzen zu existieren, dann ist das ein Problem und der Begriff der deutschen Staatsräson führt das zurück, als ob es nur unser Problem ist, weil wir so gemein zu den Juden waren und diesen bösen Holocaust gemacht haben. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass Juden in aller Welt verfolgt wurden, dass niemand den Juden damals beigestanden ist und dass dieses Verbrechen für alle Menschen in aller Welt, neben anderen Menschheitsverbrechen wie der Sklaverei, neben den stalinistischen und maoistischen Verbrechen, hinstellt als etwas, was sich nie wieder ereignen darf.
Isabel.
Ich will nochmal auf unsere Kapitelüberschrift zurückkommen. Wie sollte sich die neue Bundesregierung da aufstellen? Es gab einen, wie ich fand, interessanten Artikel in Ronens Zeitung in der SZ von dem Soziologen Nathan Snyder und dem Schriftsteller Navid Kermani. Und da haben sie gefordert, dass die Deutschen sich mit den westlichen Staaten, nicht mit Amerika und anderen gemäßigten arabischen Staaten zusammenschließen müssten, um Ausgleich zu suchen. Und sie haben auch gesagt, und das fand ich eigentlich in der Härte bemerkenswert, sie haben gesagt, man muss deutlich machen, dass wir den Krieg ablehnen, statt ihn durch Waffenlieferungen zu unterstützen. Und ich glaube, es ist an der Zeit, und deswegen finde ich die Frage gut und auch, dass du die hier stellst, dass man öffentlich darüber diskutiert, wie denn so eine Positionierung aussieht. Und ich habe ja eben gesagt, es gibt so eine Sprachlosigkeit. Du hast gesagt, die gibt es nicht, wir diskutieren doch darüber. Aber es gibt natürlich eine Hemmung, Israel kritisch zu sein. Und das ändert sich gerade in den letzten Wochen. Auf der FAZ hat auf einmal auf Seite 1, was es dafür, wie die Situation in Gaza ist, das hätte ich mir früher nicht vorstellen können. Und deswegen glaube ich, dass es wertvoll ist, darüber nachzudenken und so wie wir jetzt darüber sprechen, darüber zu sprechen.
Friedrich Merz hat ein sehr spezielles Problem mit Benjamin Netanyahu. Er hat ihn nach Deutschland eingeladen. Jetzt gibt's das Problem, dass es einen Haftbefehl gegen Netanyahu gibt. Der Internationale Strafgerichtshof wirft Israel das Aushungern von Zivilisten, Angriffe auf die Zivilbevölkerung, Ausrottung und Mord, Verfolgung und andere unmenschliche Handlungen vor. Haben wir eben schon in Teilen diskutiert. Alan, du hast geschrieben, die deutsche Antwort darauf kann nur die Nichtbeachtung dieses Haftbefehls sein. Wenn die Staatsräson jetzt nicht gilt, gilt sie nie. Isabel schüttelt den Kopf, aber ich frage erst dich, warum?
Ich auch.
Ja, okay. Wir wissen mittlerweile, dass der Ankläger des ICC, Herr Kahn, diese Anklage gegen Netanyahu und Gallant, den Verteidigungsminister, in eine Situation aufgelegt und vorangetrieben hat, als er mächtig unter Druck stand, wegen der Vergewaltigung, der Mehrfachvergewaltigung einer Muslima.
Belästigungsvorwürfe, die er selber hart bestreitet. Das ja, möchte ich hier direkt mal dazu führen.
Ja, ich persönlich neige dazu, in diesem Fall immer der Frau zu glauben, besonders der Frau aus meiner zweiten Heimat Malaysia, um die es geht, eine Rechtsanwältin, eine kluge Frau, eine Frau, die von diesem Mann bedrängt wurde, auch mit dem Hinweis, wenn du etwas sagst, dann bricht, du bist ja auch eine Muslima, dann bricht die Anklage gegen Israel zusammen. Und es ist halt das, was ich sage. Wenn man etwas gegen die Juden zusammenzimmern kann, dann hilft das immer. Und in dieser Situation finde ich, dass dieses Urteil nie, dieses Haftbefehl nie hätte ergehen können. Israel ist doch gar nicht Teil, ist ja gar kein Unterzeichner des Vertrags für den ICC. Das, was der ICC sagt, hat auf Israel, für Israel gar keine Auswirkung.
Also erstmal, das ist ein Vorwurf, ja, dem sich da der Stellvertreter stellen muss, dass er sexuelle Belästigung oder gar Vergewaltigung verübt haben soll, wird jetzt geklärt. Er hat selber Abstand genommen jetzt für eine Zeit von seinem Job, bis es geklärt ist. Aber das ist ja kein Laden, der auf eine Person hört. Also der zuständige Ermittler, der Chefermittler für den ganzen Fall Gaza ist Andrew Cayley, ein Brite, der vorher der oberste Militärstaatsanwalt Großbritanniens war. Ein card-carrying member of the Tory Party. Überhaupt nicht jemand, der irgendeinem Klischee entspricht eines Israel-Hassers oder sonst etwas. Jemand, der als Militärstaatsanwalt Großbritanniens zuvor die britischen Soldaten gegen Vorwürfe verteidigt hat, sie hätten Kriegsverbrechen begangen in Irak und in anderen Ländern. Also das ist falsch, so zu tun, als ob das irgendwie so blind.
Da bist du offensichtlich Doppelmoral, wenn die britischen Soldaten, die natürlich sich daneben benommen haben, verteidigt, aber dann, wenn es um Israel geht, eine Anklage.
Die Israelis haben sich nicht daneben benommen oder was? Also
nein, aber
das sehe
ich
nicht als Doppelmoral. Ich will nur damit sagen, es ist ein bisschen schlicht, so zu tun, als ob das ein Mensch entscheidet und selbst wenn man irgendwelchen Theorien glauben möchte, der sei da irgendwie unlauter motiviert gewesen. Also kann man das nicht vereinfachen.
So, jetzt aber die Frage, sollte Netanyahu, wovon ja ehrlich gesagt keiner mehr ausgeht, aber tatsächlich demnächst in Deutschland sein, um Friedrich Merz zu besuchen, ist es tatsächlich vorstellbar, Isabel, dass ein israelischer Premierminister auf deutschem Boden in Handschellen abgeführt wird?
Wir haben das römische Statut, was die Rechtsgrundlage für den Internationalen Strafgerichtshof ist, unterschrieben. Wir sind Mitglied. Wir akzeptieren die Rechtsprechung. Wir unterstützen die Rechtsprechung des Internationalen Strafgerichtshofs. Wenn der Bundeskanzler meint, das umgehen zu können, dann bricht er hier Vertragspflichten. Und ich hoffe, dass das nicht passieren wird, auch wenn Friedrich Merz das bislang rhetorisch zweimal relativ locker formuliert hat. Mhm. Ich glaube, das wäre für Deutschland, als wäre für den Internationalen Strafgerichtshof und für unser Renommee international eine echte Ohrfeige. Mehr als das.
Merz hat auch gesagt, Israel macht uns allergrößte Sorgen. Wir sind sehr besorgt über die Lage in Gaza und auch über die Intensivierung der dortigen militärischen Operation der israelischen Armee. Dann haben wir den SPD-Chef Lars Klingbeil, Merz Vizekanzler, der diese Woche mehr Druck auf Israel gefordert hat. Er sprach sich für den Schutz der Zivilbevölkerung, ungehinderte humanitäre Hilfe, ungehinderten Zugang für Helfer und ein Ende der Vertreibungspläne aus. Isabel, reichen die Worte von Merz und Klingbeil angesichts der Lage in Gaza oder braucht es auch Taten?
Würde ich mir wünschen. Ich verstehe, dass man sich da langsam rantasten muss, aber ich glaube, dass es gut wäre, sich zu orientieren an anderen westlichen Bündnispartnern, wie zum Beispiel Frankreich, Großbritannien, Kanada. Und ich finde, dass die Bundesregierung darüber nachdenken sollte, in welcher Weise sie da möglicherweise unterstützend mit einsteigt.
Seit März 2024 hat Deutschland keine Kriegswaffen mehr nach Israel, deren Lieferung genehmigt. Die Bundesregierung hat aber immer betont, dass es keinen generellen Exportstopp geben solle und auch nicht gibt, sondern im Einzelfall entschieden wird. Im Januar hat dann die scheidende Ampelregierung tatsächlich nochmal Exporte im Wert von rund 2 Millionen Euro genehmigt. Braucht Israel deutsche Waffen?
Ja, unbedingt. Der einzige Grund, warum zum Beispiel der Iran nicht Atomwaffen gegen Israel einsetzt, ist, dass sie wissen, dass vor der Küste Irans deutsche U-Boote, die also in Deutschland gebaute U-Boote, die in der israelischen Marine kreuzen, die Atomwaffen sofort auf Teheran losschicken würden. Das heißt, Israel in der Zweitschlagkapazität, die dringend notwendig ist für das Überleben. Also ohne Deutschland geht es gar nicht.
Israel, dieses große Flüchtlingslager, das du selbst genannt hast, es kann ja de facto nicht existieren. Es ist umringt von Staaten, die ihm nicht unbedingt wohlgewollen sind.
Die es auslöschen wollen.
Genau. Ja. Ist es nicht fatal, Israel hier im Stich zu lassen?
Also ja, da muss man nämlich wirklich unterscheiden. Also nicht nur das Beispiel der Bedrohung aus Iran, was Alan zu Recht nennt, auch kürzlich eine Rakete der Houthi, also einer Miliz aus Jemen, die auf den Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv ging. Und wir erinnern uns an Drohnenattacken, die sich auch gegen Wohngebiete in Israel richteten. Also ja, sowas wie der Iron Dome, also dieses Raketenabwehrsystem, überhaupt Verteidigung von zivilen Zielen, ist etwas, was man unterstützen muss. Das ist Verteidigung. Und deswegen, glaube ich, wäre es nicht richtig zu sagen, wir machen ein komplettes Waffenembargo. Mhm. Richtig ist es schon zu sagen, keine Waffen mehr, die in Gaza zu Attacken eingesetzt werden können. Und das ist leider das, was zuletzt genehmigt wurde. Das sind nämlich Getriebe für den Merkava-Panzer gewesen. Da kann ich mir schwer vorstellen, wie man sich damit in israelischen Wohngebieten gegen Raketen verteidigen soll.
Isabel.
Also ich glaube, dass wir hier am grünen Tisch oder dass ich nicht sagen kann, wenn man in Israel lebt, kann man Pazifist sein. Das geht nicht in Israel. Dafür sind die Iraner zu nah und die Iraner sind sicherlich an dieser Stelle die Strippenzieher und die haben die Husis, die Hamas, die haben die Hezbollah und die freuen sich, wenn sie endlich die jüdischen Feinde auslöschen können. Überhaupt keine Frage. Ein Land wie Israel kann sich es nicht erlauben, sozusagen da nur Schwerter statt Flugscharen. Aber in einer Situation wie jetzt, wo ganz klar internationales Recht gebrochen wird, finde ich schon, dass es eine mögliche Sanktionierung oder Reaktion wäre, darüber nachzudenken, welche Art von Waffen man für einen bestimmten Zeitraum nicht mehr liefert, damit diese Verletzungen aufhören.
Jetzt haben wir zumindest bei der Skepsis einen generellen Waffenstopp an Israel. Einigkeit hier in der Runde. Und ich möchte euch abschließend nach dieser intensiven, aber auch sehr bereichernden Diskussion fragen, ob es etwas mit Blick auf die Situation in Gaza und auch die deutsch-israelischen Beziehungen, wo jetzt manche schon sagen, das ist das Ende einer Freundschaft, ob es da etwas gibt, was euch Hoffnung macht. Ich fange bei dir an, Isabel.
Okay. Ich sag dir, was mir Hoffnung macht. Ich habe mit einem Palästinenser gesprochen, Vater von 9 Kindern, ist mit seiner Frau aus Hebron zurück nach Hause gefahren, mit einem ganz neuen Auto, das war 2018. Siedler auf dem Berg stehen und werfen den Stein genauso, dass die Frau sofort tot ist. 2 Wochen später kommt eine Israeli, um Beileid zu sagen, und er nimmt dieses Beileid an. Einige Jahre später, 7. Oktober, die beiden sind mittlerweile befreundet, wird der Sohn von dieser Frau getötet, als Soldat in der Nähe von Gaza, etwas nördlich davon. Dann frage ich die Frau, wie halten Sie das aus, jetzt auch mit Palästinensern überhaupt zu sprechen? Dann sagt sie, weil dieser palästinensische Freund für mich ein Vorbild ist, weil der damals mein Beileid angenommen hat. Und die beiden sind immer noch befreundet. Und wenn wir über Hoffnung sprechen, dann ist dieser unmittelbare Kontakt von diesen beiden Menschen und dass sie aneinander glauben, das ist für mich Hoffnung.
Was gibt's bei euch, was euch eventuell trotz der verfahrenen, auch der grausamen Situation Hoffnung macht?
Also verfahrene, grausame Situationen hat es in der Geschichte oft gegeben. Vietnamkrieg, Bombardement von Kambodscha. Und in diesen Situationen in der Geschichte war es nie ein Thema, was sagt die Justiz, was sagt das Völkerrecht. Da gab es keinen internationalen Strafgerichtshof, der Haftbefehle erlassen hat. Da war man nicht isoliert als Befehlshaber. Da war man weiterhin möglich, also war es weiterhin möglich, dass man um die Welt reist und weiterhin Hände schüttelt. Es macht mir Hoffnung, dass das sich langsam ändert. Es ändert sich noch nicht gleichmäßig auf dem ganzen Globus. Es gibt noch eine ganze Menge Staatenlenker, gerade im Nahen Osten, denen ich es wesentlich dringender wünschen würde, dass sie mit einem Haftbefehl nach Den Haag kommen. Also Herr Bashar al-Assad beispielsweise, aber ich schließe auch gerne den Kronprinzen von Saudi-Arabien ein. Das Bombardement von Jemen haben wir schon angesprochen. Aber es macht mir Hoffnung, dass zumindest hier und da punktuell es jetzt beginnt, dass das Völkerrecht Zähne bekommt.
Hast du Hoffnung, Alan?
Ja, ich finde es zum Beispiel ganz toll, dass die Abraham Accords, die Abmachungen Israels mit einigen arabischen Staaten, dass sie gehalten haben, dass keine dieser Staaten daran gedacht hat, sie zu verhindern, dass auch Jordanien und Ägypten die diplomatischen Beziehungen aufrechterhalten. Und die sind die Staaten, auf die sich Israel verlassen wird für eine Nachkriegsordnung in Gaza.
Danke schon mal dafür. Ihr habt mir dankenswerterweise auch noch eine Rubrik der Woche mitgebracht, die ein Thema betreffen, was nichts mit unserem Hauptthema zu tun hat. Und Ronen, wir fangen mit dir an.
Großartig. Davon will ich viel mehr hören.
Ja, dass die Geschichte spielt in Bayern. Diese Woche gab es einen fantastischen, überraschenden Prozesstag, nämlich zu besichtigen. Also vor Gericht angeklagt steht ein betagter CSU-Politiker, Eduard Lindner, 80 Jahre, mit Lodenmantel, der dem Vorwurf ausgesetzt ist, er hätte Millionen aus Aserbaidschan, aus diesem autoritären und rohstoffreichen Land, angenommen und so ein bisschen verteilt unter seinen politischen Buddies auf europäischer Ebene in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, damit die da also ihre schützende Hand über dieses Regime halten. Und lange hat das abgestritten. Wir erinnern uns, Aserbaidschan-Connection, da sind auch CDU-Politiker zeitweise impliziert gewesen. Und es war also ein langer Prozess erwartet worden, monatelange Indizien. Und diese Woche die große Überraschung, Eduard Lindner sagt, wieso, ich gebe alles zu, ich dachte, das ist der normale Lobbyismus. Das finde ich so erfrischend, dass er es einfach offen sagt. Also wir haben zuletzt das große Flugzeug vor Augen, was also aus Katar Herrn Trump geschenkt werden soll, also Korruption auf allergrößter Ebene. Und dass wir jetzt beim Thema Korruption also nicht immer nur mit dem Finger auf Osteuropa oder auf irgendwelche anderen Länder zeigen, sondern auch mal klarer benennen, dass es in unseren Gesellschaften ein Riesenproblem ist. Dafür bin ich dem Herrn Lindner von der CSU dankbar.
Toll, da haben wir also aufgeschlossen zu den anderen Ländern. Alan, wir sind bei deiner Rubrik.
Mein Hoffnungsschimmer der Woche.
Ja, und das sind die Gespräche, die Anfang der Woche liefen zwischen der EU und Großbritannien, meine ersten Heimat. Und die britische Zeitung Telegraph hat pro-Brexit, ultrakonservative Blatt hat gesagt, das ist der Abschiedskuss für den Brexit. Und das stimmt, das ist vielleicht noch nicht ganz der Abschiedskuss, aber der erste Bussi auf dem Weg zum faktischen Rückgängigmachung dieses dümmsten aller politischen Maßnahmen der letzten 20 Jahre, was die Beziehungen in Europa angeht. Und zwar läuft es so, dass Großbritannien die Gesundheits- und Lebensmittelgesetzgebung der EU akzeptiert, damit der Freihandel mit Lebensmitteln stattfinden kann, auch zwischen Rest Großbritannien und Nordirland. Dass der Jugendaustausch läuft, also es geht in Richtung Erasmus-Programm wieder einsetzen und vor allen Dingen, dass die Briten sich beteiligen als Atommacht an der gemeinsamen europäischen Verteidigung, auch an den Geldern, die dort zur Verfügung gestellt werden. Also kurz und gut, eine der dümmsten Maßnahmen aller Zeiten, der Brexit, wird so nach und nach ausgesetzt, überwunden und das ist ein großer Hoffnungsschimmer.
Du strahlst auch richtig, man sieht dir die Freude richtig an und ich muss sagen, auch als jemand, der keine britischen Wurzeln hat, ich kann das absolut nachvollziehen. Isabel, wir sind bei dir.
Die Peinlichkeit der Woche.
Meine Peinlichkeit ist eigentlich schnell erzählt. Ich finde es ausgesprochen peinlich für die US-Regierung, dass sie nun Harvard verbieten will oder untersagen will, ausländische Studenten aufzunehmen. Unterste Schublade und ich hoffe, dass das noch abgewendet werden kann.
Wir machen am Ende immer noch eine Prognose. Was könnte im nächsten Apotheker Presseclub das Thema sein, über das man unbedingt reden muss? Also Ende nächster Woche, wenn ihr euch mal so vorstellt, was steht an in der nächsten Woche? Was wäre dein Tipp, Isabel?
Und nächste Woche?
Könnte sein, die Wahlen in Polen, weil die dann am Wochenende sind. Maybe.
Also am Sonntag ist in Madrid ein großes Treffen, wo es um die Frage geht, Anerkennung des Staates Palästina. Aber wahrscheinlich wollt ihr nächste Woche mal über was anderes sprechen. Dann vielleicht innenpolitisch, was macht die SPD?
Und Alan?
Oh, ich bin vollkommen, ich habe keine Ahnung.
Jetzt seid ihr alle erlöst. Ich danke euch sehr für die Debatte. Gerne in ein paar Monaten, wenn sich die Lage rund um Gaza hoffentlich etwas beruhigt hat, wieder. Für heute vielen Dank und ein schönes Wochenende.
Danke.
Danke für die Einladung.
Der Apokalypse und Filterkaffee Presseclub ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Gastgeber Markus Feldenkirchen. Redaktion Imre Balzer. Produktion Kate Kugel. Executive Producer Micky Beisenherz und Tobias Baukhage. Ton und Schnitt Niki Fränking, Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Episoden des Apokalypse und Filterkaffee Presseclubs gibt es jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Rubriken und Stimme der Vernunft, Bettina Rust.